Ja, vielen Dank, Robert, für dieses wunderbare Lied. Und alle Lieder, die wir ja gesungen haben, ging es um Hoffnung. Um das erste Kommen des Herrn, aber auch um das zweite Kommen des Herrn. Und wir sind ja in Adventszeit und Advent bedeutet ja warten, warten auf jemand, auf etwas. Und wenn wir jetzt draußen in der Welt fragen würden, ja, was ist Advent, auf was warten wir? Die Kinder würden antworten, wir warten auf unsere Geschenke. Ja, ist auch verständlich. Also unser Sohn, der hat ja so einen Adventskalender vom Playmobil. Und der steht jeden Morgen früher als sonst auf. Weil er weiß, er kann noch ein Tor öffnen. Gestern ging er spät ins Bett, war todmüde. Heute Morgen, während ich nochmal alles repetierte, stand er schon auf und wollte seinen Kalender öffnen. Zur Freude seiner Mutter, ja. Sie musste dann aufstehen. Und ja, es ist so eine Freude, diese Erwartung. Und dennoch müssen wir uns ganz ehrlich diese Frage stellen, ist eine gewisse Freude oder Erwartung verloren gegangen in unserer Gesellschaft? Weihnachten hat nicht mehr diese Botschaft, wo es einmal hatte. Weihnachten, wir erinnern uns, Gott ist Mensch geworden. Und wir wollen auch diese wartende Gesinnung heute Morgen durchnehmen. Und es gab einen Mann im Neuen Testament, ich wollte schon Altes Testament sagen, tatsächlich alttestamentliche Verständnis, der war in dieser wartende Haltung. In einer wartende Haltung auf das Kommen des Herrn. Und wenn wir heute diese Thema durchnehmen, geht es nicht um dies, was geschah, sondern auch dies, was noch geschehen wird. Jesus kommt wieder. Und schlussendlich diese Frage an uns, leben auch wir in dieser wartenden Einstellung, dieser wartende auf das Kommen des Herrn und beeinflusst dies unsere Heute und Jetzt. Ich glaube, Weihnachten ist genau dies. Wir warten auf dies, was schon geschehen ist und was noch geschehen wird. Jesus kommt wieder. Ich möchte aber nochmal ein Gebet mit uns sprechen. Aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen, wo wir als Gemeinde vor dir kommen dürfen. Unter dein Segen, unter dein Gegenwart. Und der Grund, warum wir heute zusammenkommen, ist deine Liebe, welche du uns offenbart hast, damals vor mehr als 2000 Jahren. Wo dein Sohn auf der Welt kam, weil du uns so sehr geliebt hast. Danke, Jesus, für den Weg, der du gegangen bist. Du hast dich erniedrigt. Du hast Knechtgestalt auf dich genommen. Du bist wie ein Menschen geworden. Ja, noch mehr. Du warst von Menschen abhängig. Du bist für uns gekommen, um uns zu erlösen. Und dafür sagen wir Danke. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Amen. Ja, wir öffnen gemeinsam das Lukas-Evangelium. Und wenn wir über die Weihnachtsgeschichte reden, dann müssen wir in Matthäus-Evangelium gehen oder Lukas-Evangelium. Da haben wir die Weihnachtsgeschichte Matthäus eher aus der Sicht eines Josef, Lukas eher aus der Sicht Maria. Bewusst eher. Um ein Gesamtbild zu haben, brauchen wir beide Evangelien. Natürlich können wir auch ins Alte Testament gehen, weil alles wurde vorausgesagt. Aber heute wollen wir uns mit einer Person beschäftigen, ein Simeon. Wir öffnen Lukas Evangelium, Lukas Kapitel 2. Ich möchte gerne den gesamten Text lesen, Vers 25 bis 35. Und Zeit halber weiß ich nicht, ob wir es alles durchnehmen werden, aber ich hoffe, dass der Schwerpunkt uns groß gemacht wird. 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf das Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als er die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deine Knecht in Friede nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderte sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und dann kommt die Geschichte Hannas. Ja, Simeon. Über Simeon lesen wir, er war gerecht und gottesfürchtig. Gerecht und gottesfürchtig. Ein wartender Mensch, ein Mensch, der auf Jesus Christus wartet, auf sein Heil, für uns die Entrückung, bei ihm zu sein. Ein Mensch, der in dieser Hoffnung lebt, ist ein Mensch, der wie leben sollte, wenn er diese Perspektive vor Augen hat. Genauso wie ein Simeon. Gerecht und gottesfürchtig. Gerecht und gottesfürchtig. Ja, was heißt gerecht und gottesfürchtig? Gerecht ist jemand, der sich bewusst an Gottes Willen bindet. Das hat halt mit Gottesfurcht zu tun. Aber jemand, der verstanden hat, wer er selbst ist und wer Gott ist. Und dementsprechend ist sein Leben nicht beeinflusst von seiner eigenen Wille, eigenen Begierde, eigenen Träume, sondern von dies, was Gottes Wille ist. Gerecht, dann wiederum gottesfürchtig. In gewisser Hinsicht sind das Synonyme und dennoch Unterschied. Gottesfürchtig, Ehrfurcht, Treue. Ein Leben, das Gott ernst nimmt. Auf uns würde ich anwenden, ein Leben, dass Gottes Wort ernst nimmt, dass Gottes Wort beim Wort nimmt, dass Gottes Wort als Maßstab sieht und dementsprechend es auch in sein persönliches Leben einsetzt. Und dieser Mensch, gerecht und gottesfürchtig, wir können auch sagen, Paulus sagt, werdet mein Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Ein gerechter, gottesfürchtiger Mensch ist ein Christi Nachahmer. Und durch den Geist, der in uns wohnt, können wir auch dies sein. Ganz bewusst, auch in unserem Alltag. Aber nochmal, der Gerechte, gottesfürchtig, was lesen wir? Und wartete. Er war in dieser ständigen Erwartung. Er wusste über etwas und dies beeinflusste seinen Alltag und dann wiederum seine Zukunft. Es beeinflusst die Art und Weise, wie er sein Heute und Jetzt lebte und dann es bekam Ewigkeitsperspektive. Und so sollte es auch bei uns sein. Er wartete aber nicht auf irgendetwas. Viele Menschen haben ihre Träume. Hoffentlich geschieht dies und jenes. Bei ihm war es eine feste Zuversicht. So wie es auch bei uns hoffentlich ist. Eine feste Zuversicht auf was? Auf den Trost Israels. Der Trost Israels. Über den Trost Israel lesen wir in den Psalmen. Lesen wir in Jesaja 61. Über eine zukünftige, der kommen muss. Und für ihn war dies Realität. Es kommt ein Tröster. Und nicht irgendein Tröster. Der Tröster aus dem Hause Isais. Aus der Linie Davids, Ben David, der Verheißene, er wird kommen. Und es wird genannt Trost. Über den Messias lesen wir oft und immer wieder im Alten Testament. Wir lesen über ihn in 1. Mose 3, Vers 15. Er wird der sein, der den Teufel vernichten wird, ihm die Kraft wegnehmen wird, welche der Teufel zu sich gerissen hat. Und dies geschieht jetzt. Aber dann wiederum über ein Erlöser. 1. Mose 49, der Shiloh, der Ruhebringende, der wird kommen. Und dann wiederum Erlösung für Israel. Wir müssen sehen, wir glauben an das zweite Kommen des Herrn. Aber das zweite Kommen des Herrn für uns als Gemeinde und dann wiederum auch der Trost Israels. Der Tröster Israel wird nochmal kommen. Für Simeon war dies Realität. Und er lebte, und wir lesen, er lebte in dieser Erwartung und der Heilige Geist war auf ihm. Und wir müssen sehen, da haben wir einen Unterschied zwischen Altem Testament und Neuem Testament. In dieser Zeit sind wir immer noch im alttestamentlichen Heilszeit. Im Neuen Testament war oder ist Gott wo? Wir feiern das Abendmahl. Wir feiern etwas, was geschehen ist. Und Jesus sagt kurz vor der Kreuzigung, ich lasse euch nicht allein, sondern ich schenke seinen Geist. Und wo? In uns. Und deshalb werden wir auch genannt Tempel des Heiligen Geistes. In uns. Aber so wie ein Simon voll Heiliger Geist war, ist auch dieser Ruf an uns, voll mit dem Heiligen Geist zu sein. Und es ist der Person, nochmal, der gerecht und gottesfürchtig ist. Wir lesen zweimal, lesen wir in Bezug auf die Betrübnis des Geistes. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Ja, Geschwister, was dies angeht, genauso wie bei Simeon, es lag an ihm, wie sehr Gott auch durch ihn schlussendlich wirken kann. Gott ist souverän und dennoch zwingt er sich nicht selbst Menschen an. Aber Simeon, ein gottesfürchtig Gerechter, der in dieser bewussten Erwartung lebte, war voll Heiliger Geist, geführt durch den Heiligen Geist. Und so auch wir. Ein Mensch, der gerecht und gottesfürchtig, natürlich wiedergeboren, gerecht und gottesfürchtig, der seine Perspektive auf dies setzt, was ewig ist, ist ein Mensch, der voll Heiliger Geist ist und dementsprechend auch erwarten kann in seinem Alter, dass Gott ihn in allem führen wird. Danke, Pierre, für das Zeugnis, wo du gegeben hast. Das ist genau Führung des Heiligen Geistes. Man geht von Tür zu Tür, Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung und dann kommt der Moment. Das ist der Moment. Vertraue. Gott schenkt in seine Zeit. Und Gott hat es geschenkt. Auf eine Art und Weise, wie man oft gar nicht erwartet. Wir aber müssen dranbleiben. Nochmal zurück zu Simeon. Und der Trost, er wartet auf den Trost Israel. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und dann Vers 26. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Also er bekam von Gott eine Sicherheit. Du wirst den Gesalbten des Herrn erleben. Du wirst den Tod nicht sehen. Und ich glaube, dieser Punkt, du wirst den Tod nicht sehen, darf jedes Kind Gottes vor Auge haben. Achtung, ich sage jetzt nicht, dass wir alle die Entrückung erleben werden. Ja, wir werden es erleben. Sind wir entschlafen oder lebend, wenn wir Kinder Gottes sind? Eine ältere Dame, die wirklich in dieser Naherwartung lebte, sie war durch und durch eine Missionarin. Und die hat auch in dieser Freude der Naherwartung, hat sie dann uns gesagt, in Israel, sie hat vom Herrn bekommen, dass sie nicht sterben wird vor der Herkunft. Mittlerweile ist sie schon 5 Jahre beim Herrn. Und es geht ihr viel besser. Ja. Aber das ist manchmal so diese Passion und diese Freude, dass man einfach so, Herr, ich will entrückt werden.
kann man verstehen. Und dennoch müssen wir da aufpassen. Unsere Hoffnung, unsere Sicherheit, unsere Zuversicht ist einmal bei ihm zu sein. Wir werden ihn sehen, so wie er ist. Das wird kommen. Und das ist etwas, was keine Kraft dieser Welt uns wegnehmen kann. Glauben wir es?
Amen.
Halten wir daran fest? Weil das verändert alles. Das kann heute sein, aber es kann auch noch in 20, 50, 100 Jahren sein. Ich weiß, die meisten sagen, keiner Fall. Ja. Gott ist souverän, er macht's. Aber der Punkt ist, er hat's bekommen. Aber genauso wie ein Simeon vom Heiligen Geist es bekam, dass er nicht sterben wird, noch bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe, genauso dürfen auch wir dies wahrnehmen, was der Heilige Geist uns gegeben hat, Gottes Wort. Gottes Wort. Und wir sollten es so nehmen, wie es ist. Und wenn Jesus sagt, ich lasse euch nie allein, heißt es was? Nie allein. Wenn er sagt, ihr werdet einmal da sein, wo ich bin, dann heißt es, wir werden da sein, wo er ist. Wenn Jesus sagt, ich gehe hin, euch ein Städte vorzubereiten, was heißt das? Für uns ist ein Platz da bereit, wo unser Herr und Heiland und Erlöser ist. Wenn er uns verheißen hat, dass nichts uns trennen kann, was heißt das, dass nichts uns trennen kann? Das ist durch den Heiligen Geist. Aber da kommt der Punkt, der Gerechte und Gottesfürchtige wird dies auch im Alltag bewusst erleben. Bewusst erleben. Diese Zuversicht, welche der Herr auch damals einem Simeon gab. Und welche Zuversicht bekam er? Es ist so wunderbar zu sehen, dass er den Tod nicht sehen wird, bevor er den Gesalbten. Gesalbten. Ja. Die erste Person, wo das Wort Gesalbter im Alten Testament benutzt, ist wer? Eine Frau. Weiß jemand? Im Alten Testament. Die Hanna. Okay, nicht die Hanna, wo nachher vorkommt, sondern die Mutter Samuel. Sie ist die erste, wo dieses Wort benutzt, Gesalbte. Der Gesalbte des Herrn. Da können wir jetzt zum Psalm 2 gehen, wo über der Gesalbte geredet wird. Gesalbte des Herrn, in Hebräisch Maschiach, von dem haben wir das Wort Messias und von da haben wir das Wort Christus. Okay? Alles in gleicher Bedeutung. Er wird der Gesalbte des Herrn sehen. Diese Zuversicht bekam er durch das Wort Gottes. Durch Gottes Geist. Und dann Vers 27. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Da sehen wir einen Mensch, der durch den Geist Gottes geführt wird. Und Geschwister, ihr werdet das auch erleben in eurem Alltag, wenn ihr durch den Geist oder besser gesagt voll seid mit dem Geist Gottes. Man hört immer wieder von Männern und Frauen Gottes, die Berge versetzen, die Gott erleben im Alltag auf eine Art und Weise, wie man menschlich nicht erklären kann. Das heute Morgen Andacht, das war ein Missionar und Hudson Taylor, der war dann unterwegs noch am Abend und er wusste, er hat noch eine Münze in der Tasche und diese Münze ist für das nächste Frühstück am nächsten Tag. Aber dann kommt eine Not. Er sieht eine leidende Familie. Und er kommt da in dieses Haus hinein, er wurde gebeten, für die Familie zu beten, geführt durch den Heiligen Geist. Er betet, er sieht diese ganze Not und dann kommt ein Kampf in ihm. Was mache ich jetzt? Den Geist Gottes in ihm? Du hast eine Münze in der Tasche. Du weißt, was du damit zu tun hast. Der Verstand und der Vernunft sagt, ich habe eine Familie zu ernähren. Ich weiß, was ich menschlich gesehen tun sollte. Und er berichtet, dass in dieser ganzen Zeit hat er keine Freude im Herrn gehabt, weil er sich von
der menschlichen Seite führen. Vom Fleisch her. Vom Vernunft, Verstand. Ich sage nicht, dass wir den Verstand abschalten sollten. Aber Gott gab ihm diese Situation. Eine Familie, die Mutter war schwer krank. Sie haben nichts gehabt, um zu überleben. Und diese eine Münze konnte diese Familie retten. Und dann berichtet er, wo ich diese Münze herausnahm und die Familie gab, auf diesen Moment konnte ich wieder anders beten für die Familie. Ich bekam eine Autorität, weil ich nicht auf meinen Verstand und auf mein Fleisch gehört habe, sondern auf Gottes Geist. Und er kam nach Hause ohne Münze und musste nur noch eins: Vertrauen. Im nächsten Tag kam der Post und da war eine kleine Kuvert mit einer 400-fache von dies, was er. Das war eine Investition, nicht? Aber sehen wir, das ist die Führung des Geistes. Und der Mensch muss entscheiden: Höre ich auf Gottes Geist in mir oder höre ich auf, ich sage jetzt mal, Vernunft manchmal oder auf das Fleisch? Er, getrieben durch den Geist, kam er ins Tempel. Und Gott in seiner Souveränität brachte dazu, dass in diesem Moment, wo ein Simeon in den Tempel hineinkam, kamen auch Maria und Josef mit einem neugeborenen Kind. Ja, ganz neu war, also ganz frisch war es nicht mehr. Es waren schon mehr als 40 Tage, also genau 40 Tage. Nach dem Befehl des Herrn musste der Sohn, der erstgeborene Sohn, vom Herrn gebracht werden. Nach 40 Tagen, nach 8 Tagen wurde der Name gegeben, Beschneidung, und dann nach 40 Tagen, nach der Geburt, wurde das Kind vor Gott gebracht und ein Opfer wurde gebracht. Und der Opfer, welches sie brachte, lesen wir die Vers 23 und 24, das war Opfer für, oder welche Arme brachte. Das zeigt auch, welche Situation sie selbst waren. Sie waren arm. Sie waren nicht reich. Aber wie gesagt, nach 40 Tagen, sie kommen in den Tempel und da begegnen sie einem Simeon und dann kommt, ich lese nochmal Vers 27, und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Ja, da muss man jede Mutter mal fragen, hättest du dies erlaubt? Da kommt ein wildfremder Mann, er reißt das Kind nicht weg, aber er nimmt das Kind und es spricht ein Segen. Mach mal ja, mach mal nein. Ja. Wir haben auch jetzt gerade einen Enkel bekommen und dann habe ich auch mit meinem Sohn und Schwiegertochter geredet und sie so, ja, am Anfang werden wir noch ein bisschen aufpassen in der Gemeinde, nicht, dass er noch dies und jenes mitbekommt. Ich sage, ja, okay, seid gesegnet. Ja. Ist alles gut gemeint, ist ja richtig, ja. Aber wie gesagt, nach 40 Tagen, da kommt er, Simeon, er nimmt den Kind, und das ist wichtig, was da geschieht. Er sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Ein Kind gab ihm Trost und Segen. Und da war es nicht nur eine Botschaft für Simeon selbst, sondern es war eine Botschaft für uns heute und für Maria und Josef. Weil Maria, er sagt es nachher auch, ein Schwert wird durch dein Herz hindurchgehen. Wegen dies, was du erleben wirst. Dein erstgeborener Sohn. Den Weg, der Leidensweg, welcher er gehen wird. Und du selbst wirst es erleben. Es war eine Botschaft für Josef und Maria. Und wir lesen zweimal, dass Maria es in ihre Herzen behaltet. Oder sie staunten über dies, was gesagt wurde. Ja, auch Josef und Maria konnten vieles nicht einordnen. Wie wird es geschehen? Wie wird es geschehen, dass dieses hilflose Kind
in Armut geboren, schon vom Anfang an verstoßen. Wie soll dieses Kind einmal der Erlöser Israels werden? Nein, nicht nur Erlöser Israels, Erlöser der gesamten Welt. Und da kommt dann Simeon und bestätigt Maria und Josef, er ist es. Er wird es sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Er nimmt das Kind. Er nimmt das Kind. Glaube ist nicht Theorie. Es ist Begegnung mit Christus. Da beginnt alles. Evangelisation ohne Christus ist tot. Evangelisation, diese Botschaft, Gott wurde Mensch. Er ist gekommen als vollkommener, als Lamm Gottes. Und das ist auch der Grund, warum wir danach Abendmahl feiern. Wir erinnern uns, dies, was vor 2000 Jahren geschah, Gott wurde Mensch. Er nahm Knechtgestalt an und ging den Weg, diesen Leidensweg, bis zum Kreuz von Golgatha, um uns zu erlösen. Und das war genau dies, was Simeon ja erkannte. Weil der Kind, 40 Tage alt, ein Monat und eine Woche, ein bisschen mehr, er nimmt es, Begegnung mit dem Christus. Und dann kommt sein Lobpreis. Sein Lobpreis, wo er sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Wir haben mehrere Lobpreise. Wir haben einen Lobpreis von Zacharias. Wir haben einen Lobpreis von Elisabeth. Wir haben einen Lobpreis Marias. Und jetzt kommt dieser Lobpreis eines Simeon mit einer prophetischen Botschaft. Aber er, jetzt wo ich Christus gesehen habe, der Gesalbte des Herrn, jetzt kann ich gehen. In Christus haben wir Frieden. Was sagt er? Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden, in Shalom. Da haben wir diese Erfüllung von dies, was schon vorausgesagt, in 1. Mose 49, Vers 10. Der Ruhe, der Friedebringende wird kommen. Und siehe, er kam. Und Simeon erkennt, er ist der, der Friede bringt. Aber er sagt, Herr, er erkennt, wer er ist und wer Gott ist. Und er sagt, entlässt du deinem Knecht. Und da kommen, gehen wir zurück. Er war gerecht und gottesfürchtig. Ein gerechter und gottesfürchtiger Mensch erkennt, wer er ist und wer Gott ist. Und er erkennt das durch dies, was Christus für ihn vollbracht hat. Nicht er lebt, sondern Christus lebt in ihm. Er erkennt, ich bin nichts anderes als ein Knecht. Paulus sagt immer wieder über sich selbst, ich bin Sklave Christi. Ja, in unserer Stellung durch Christus sind wir Söhne Gottes. Darum sagen wir auch, aber Vater. Aber in unserer Leben da auf Erde, Knechte, Knechte. Und er selbst sagt, ich bin nichts anderes als ein Knecht. Er sieht sein Leben als Dienst. Es ist ein Leben, nicht ein Leben, wo es um mich geht, sondern um dich, Herr. Und Geschwister, wenn wir auch in dieser Naherwartung leben, in dieser Advent, der Herr kommt wieder, möchte ich uns alle fragen, ja, wie lebst du das heute und jetzt? Man hört das immer wieder, irgendwann habe ich dann Zeit für die Gemeinde. Irgendwann habe ich dann Zeit für die Bibel, Gebetsstunde. Irgendwann habe ich dann mehr Zeit für Aktivitäten in der Fürgemeinde, in Gemeinde, in der Mission. Man hört viele junge Leute sagen, ja, wenn ich mal dies und jenes erreicht habe, dann gehe ich. Aber meistens, wenn man es erreicht hat, ist man alt und müde. Was auch verständlich ist. Und der Punkt ist, dass heute und jetzt zur Ehre Gottes, nicht morgen oder übermorgen. Weil übermorgen kann es sein, dass du schon beim Herrn bist. Wir alle vielleicht. Wäre schön, nicht? Aber wenn es übermorgen ist, dann lass uns das heute und das morgen früh noch
zu Ehre Gottes leben. Ganz zu Ehre Gottes. Und so eine war Simeon. Er lebte ständig in dieser Erwartung. Und dann sagt er nochmal, Vers 19, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Gott gab ihm Verheißungen, an dem hattet er fest. Halten wir uns auch am Wort Gottes fest. Und dann sagt er, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Hä? Dein Heil gesehen? Und welche Botschaft war dies für Maria und Josef? Diese 40 Jahre alte Kind. Ja, Tage. Alter Kind. Ja, 40 Jahre Kind, ja. 40 Tage alter Kind. Dein Heil. Und so, für jeden, der in diesem Raum war, war es eine Botschaft. Es geschieht etwas, was anders ist. Und wir müssen verstehen, vieles geschah in dieser Zeit. Da war ein Stern im Himmel, wo viele nicht deuten konnten. Anders. Später kamen die Weisen. Ja, die kamen wahrscheinlich erst ein Jahr später. Das wäre eine andere Botschaft jetzt. Und da war ein Aufruhr in Jerusalem. Da kommt es zum grausamen Mord in Bethlehem. Da kommt es auf der Flucht nach Ägypten. Aber all diese Ereignisse waren ständige Botschaften. Da geschieht etwas, was anders ist. Und 30 Jahre später offenbart sich ein Johannes der Täufer. Er macht den Weg bereit. Und danach kommt ein Jesus. Und siehe, er ist da. Und genau dies war auch dies, was Simeon jetzt offenbart. Er sagt, nochmal Vers 30, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Also dies, was von Anfang an geplant war, vor Schöpfung der Welt, wird jetzt Realität in diesem 40 Tage alte Kind. Und was wird Realität? Was wir in 1. Mose 3, Vers 15 lesen. Dass du vor allen Völkern bereit hast, ein Licht zur Offenbarung für alle Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Das ist wichtig, was wir da lesen. Und Simeon macht klar, das Heil ist nicht allein für Israel. Das bleibt nicht bei diesem einen Volk. Israel war ein Werkzeug Gottes auf Christus hin. Und Israel ist ein Werkzeug Gottes auf das zweite Kommen des Herrn hin. Deshalb ist das Israel heute und jetzt nicht ein Nebenthema. Und gehen wir zurück zu damals. Die Nationen werden Gott loben und preisen. Ein Licht wird ihnen auch groß werden. Und das lesen wir, lass uns einzelne Verse lesen. Als erstens ein Psalm, der vielleicht etliche von euch sogar in Hebräisch kennt. Der kürzeste Psalm, Lob 117. Lobt den Herrn aller Heiden, preist ihn alle Völker. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn wird ewig. Halleluja. Es ist dieser bekannte Halleluja Adonai Kol Goim. Preiset ihn alle Heiden. Und was denn? Seine Gnade ist mächtig über uns. Wer ist das über uns? Über Israel. Durch Israel hat sich Gott offenbart. Und durch Israel wird der kommen, der auch die Nationen erlösen wird. Und dann gehen wir zu Jesaja 52. Jesaja 52. Dieser Teil, wo wir jetzt lesen werden, ist ein Teil eigentlich von Jesaja 53. Die letzte Verse von Jesaja 52, da lesen wir, ich lese ab Vers 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Jetzt kommt es. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen
und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer? Die Heiden. Die Heiden werden es wahrnehmen. Und sie werden loben über dies, was sie vorher gar nicht kannten. Ich weiß nicht, wer unter euch Jude ist. Ich nehme an, dass da vielleicht jemand ist, der vielleicht meint oder kann beweisen, dass er jüdischer Ursprung hat. Aber die meisten von uns sind Heiden. Und gemeinsam loben wir und preisen wir wem? Der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Wir preisen das Heil, das von den Juden kam. Wie Jesus erst die Samariterin schon in aller Klarheit sagte. Und so erfüllt sich auch dies, was wir da nochmal lesen, Verherrlichung deines Volkes Israel. Die Herrlichkeit Israel ist Jesus Christus. Damals, heute und in der Zukunft. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, wo wir lesen, und Josef und seine Mutter verwunderte sich über das, was über ihn gesagt wurde. Sie verwunderten sich. Und Simeon segnete sie und sprach zu ihr, zu Maria, seiner Mutter, siehe, diese ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, den widersprochen wird. Und da wird er prophetisch. Er erkannte, die eine werden ihn annehmen und ihn erkennen als Herr, Heiland und Erlöser. Die andere aber werden bewusst gegen ihn gehen. Und da prophezeit er schon diese Spaltung im Volk Israel, der bis heute noch da ist. Wir dürfen nicht vergessen, die ersten Apostel waren Jude. Paulus war ein Jude. Die Gemeinde in Jerusalem war jüdisch. Die ersten Gläubigen im Römischen Reich waren Jude. Aber der erste Widerstand gegen das christliche Glaube, gegen Jesus, kam von den Juden. Siehe ein Paulus selbst. Er war ein Verfolger, ein Lästerer, sagt er über sich selbst. Und überall, wo Paulus schlussendlich war, als Kind Gottes, als Erlöster, war er was? Wurde er von seinem eigenen Volk verfolgt. Das ist diese Spaltung, der in dieses Volk hineinkam. Ja zu Jesus oder nein. Und er wurde Stein des Anstoßes für die eine und Fundament für die andere. Und so benutzt Gott das Volk Israel als Werkzeug. Das nochmal. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da haben wir einen Blick vom Geburt, von 40 Tage nach der Geburt auf Karfreitag hin. Auf Karfreitag. Alles ist da. Schon jetzt offenbart an Simeon der zukünftige Erlösung. Er ist der gesalbte Messias, abhängig von Menschen. Er wird aufwachsen und schlussendlich widersprochen werden. Und da erfüllt sich dies, was wir in den Propheten immer und immer wieder sehen. Und ein Höhepunkt, das ist tatsächlich Karfreitag oder sogar vorher Palmsonntag. Palmsonntag, was wurde da gerufen? Was wurde gerufen am Palmsonntag? Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Wo steht das? Wir haben Psalm 117 gelesen. Psalm 118. Und da lesen wir schon, wie der Prophet, also der Psalmist ihm voraussagte, dass genau dies geschehen wird. Psalm 118. Lesen wir. Psalm 118 lesen wir. Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen.
Es ist wunderbar in unsere Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und jetzt kommt das. Ach Herr, hilf Hosianna. Ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet der Festopfer am Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade währt ewiglich. Das sehen wir beides. Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Der Hilfe kommt vom Herrn. Der Kind von Bethlehem. Aber dem Kind von Bethlehem wird auch der Stein, den die Bauleute geworfen haben, für den einen Fundament. Und das müssen wir verstehen. Wer sind die Bauleute? Wer sind die Bauleute nach biblischem jüdischem Verständnis? Die Bauleute sind die Schriftgelehrte und Pharisäer. Das sind die Kenner des Gesetzes. Sie sind die Bauleute. Und im Voraus wird gesagt, die eine wird ihm annehmen, die andere wird er der Stein des Anstoßes werden. Aber der, der zum Anstoß war, ist zum Eckstein geworden. Und was damals galt, gilt heute und gilt auch in der Zukunft. Für die Heiden, aber auch für Israel. Das müssen wir sehen. Es gibt keinen anderen Weg für Israel als nur Jesus Christus, Jeshua. Es gibt keinen anderen Weg für unsere Menschheit als nur Jesus Christus. Genau darum, ich höre immer wieder Christen, die sagen, ich feiere keine Weihnachten. Wie bitte? Du willst nicht all diese Traditionen feiern, aber das ist ein Tag vom Herrn gegeben. Warum sage ich das so? Schauen wir die draußen. Die haben Kerzen, Lichter, Adventskalender. Das Adventskranz und so weiter. Die feiern ein Licht und sie wissen nicht, wer der vollkommene Licht ist, Jesus Christus. Und da liegt es an uns, ihnen diese Botschaft zu bringen. Unsere Nachbarn, Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Aber wenn wir Christen sagen, ich feiere kein Weihnachten, dann denken die, Weihnachten hat doch mit Christus zu tun. Ist das nicht mit deinem Christus? Was ist mit dir los? Ich hoffe, wir verstehen uns. Und ich sage, genau diese Zeit sollten wir ausnutzen. Weil die Menschen sind offen. Es ist dunkel. Es ist auf eine doppelte Art dunkel. Es wird immer früher draußen dunkel. Aber auch unsere Gesellschaft, es wird immer dunkler. Die Gottesentfernung wird immer größer. Aber genau da, wo noch Licht ist, in unserem Herz, in unserer Gemeinde, sollten nicht wir die sein, die rausgehen und diese Botschaft verkündigen? Lass uns diese Weihnachtszeit ausnutzen, um ihnen den Christkind groß zu machen. Die Liebe Gottes an eine verlorene Welt. An eine verlorene Welt. Und diese Botschaft verkündigt, Gott wurde Mensch, Jeshua, Jesus Christus. Aber dann, genauso wie eine Simon, gerecht und gottesfürchtig, wollen wir in diese Gesinnung leben auf das zweite Kommen des Herrn. Und an dem wollen wir auch festhalten. Wenn wir diese Zukunftsperspektive vor Augen haben, dann wird das Heute und Jetzt beeinflussen. Wenn wir aber dies nicht vor Auge haben, wird es auch das Heute und Jetzt negativ beeinflussen. Das Zukunft vor Auge. Eine wunderbare Hoffnung, der keiner uns wegnehmen kann. Das ist, im Simon wurde das durch den Heiligen Geist gegeben. Uns wurde es auch durch den Heiligen Geist gegeben. Sein Wort. Und durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Und so wollen wir als Geschwister, als Gemeinde genau in diese Adventsgesinnung leben. Aber nicht nur in der Weihnachtszeit. Weil Weihnachten wird vorbei sein. Es geht auf einmal so schnell. Kaum ist es 25. und Tag wird aufgeräumt, die Bäume werden weggerissen und so weiter. Ja. Aber es gibt ein Licht, der bleibt. Der Licht, der in uns ist. Und das ist dieses Licht, welches unsere Welt so sehr braucht. So wollen wir nicht aufhören, Geschwister. In dieser Naherwartung zu leben. In dieser wunderbaren Hoffnung. Wir werden einmal bei ihm sein. Aber heute ist noch Tag und solange es noch Tag ist, wollen wir nicht erst nur leben, sondern auch verkündigen, weil es gibt so viele rund um uns, die verloren gehen. Die verloren gehen. Und es liegt an uns. Geht hin in aller Welt. Amen.
Amen.
Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, ich möchte dir danken für einen Simeon, der da im Tempel so eine wunderbare Ermutigung war für Maria und Josef. Der aber in dieser wunderbaren Erwartung lebte. Eine Erwartung, welche du in ihm hineingegeben hast. Ein Mann, der gerecht und gottesfürchtig war. Ein Mann, der danach strebte, ein Leben zu führen, ganz zu deiner Ehre. Und du, Herr, hast es bestätigt, dass dich ihm geoffenbart, sodass er selbst dich, Herr Jesus, in seine Arme hatte, als Baby. Und wo er dich, Herr Jesus, in seine Arme hatte, konnte er sagen, jetzt kann ich gehen. Und Herr, ja, wenn wir dich haben, dann bekommt alles eine neue Perspektive. Ewigkeitsperspektive. Dann sind wir auch bereit, egal was auf uns zukommt, heute oder morgen. Wir sind bereit auf dein Kommen, aber wir sind bereit auf dein persönliches Kommen auch für unser Leben. Und schlussendlich werden wir wie ein Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, wenn wir tatsächlich im Geist leben, in dir leben, auch bewusst in dieser Hoffnung, du kommst wieder. Und Herr, hilf uns. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe. Ein Geist, der in uns wohnt. Wir wollen voll sein vom Geist, sodass wir auch wirklich Licht und Salz sind an dem Ort, wo du uns hineingesetzt hast. In dieser Zeit, wo es immer dunkler wird, dass es sichtbar, dieses Licht in uns sichtbar wird, dass die Menschen fragend werden und dass wir bereit sind mit Antworten über diese wunderbare Hoffnung, der in uns wohnt. Herr, komme bald. Amen.
Amen.